Ja, Thomas Rietschel, wir haben Ihnen da natürlich ein paar Worte in den Mund gelegt, die Sie so nie gesagt haben. Aber Sie hätten sie, wie ich sie kenne, vor 10 oder 15 Jahren vielleicht ohne weiteres so sagen können. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, eigentlich gehört das studentische Material, sage ich jetzt mal sehr böse, ein bisschen genauer angeguckt. Es gehört vielleicht schon zu Beginn des Studiums bei der Aufnahmeprüfung geprüft. Ist das jemand, der eine Musikerlaufbahn wirklich durchsteht, der die mit seiner Persönlichkeit erfüllen kann? Wie soll sowas geleistet werden?
Ja, ich glaube, man muss einfach darüber nachdenken, wie so eine Aufnahmeprüfung stattfindet. Ich finde, dass es selbstverständlich sein müsste, dass nicht nur gespielt wird. Klar muss man die instrumentalen Fähigkeiten, man muss auch Musikalität muss man testen, aber dass da auch ein Gespräch stattfindet zum Beispiel. Dass man auch darüber redet, was will der, warum studiert der Musik, was stellt der sich vor?
Frau Hauser-Schmolk.
Ich glaube, dass wir doch auch mal einen Blick ins europäische Ausland wagen sollten, was man gerade sich in Großbritannien auch schon überlegt hat, dass man, also ich weiß jetzt ein Beispiel vom Birmingham Conservatoire, also der Musikhochschule in Birmingham, dass die sich hingesetzt haben und genau definiert haben, welche Kompetenzen möchten sie denn ihren Studenten innerhalb der Kurse beibringen, und sie haben sogenannte Core Skills, also die Kernkompetenzen definiert, und die Transferable Skills, die Sie vorher in Ihrem Vortrag auch erwähnt haben. Und sie haben das eben dann von Anbeginn des Studiums und ich vermute auch mit der Aufnahmeprüfung schon, das weiß ich nicht, bis zum Schluss des Studiums unter Beobachtung und auch unter Bewertung. Denn für die sogenannten Transferable Skills gibt es auch so ein Credit Rating System, wonach die Studenten auch beurteilt werden. Und es werden sogar Preise ausgeschrieben für die kreativsten Lebensläufe. Und da wird so im angelsächsischen Pragmatismus etwas Realitätsnähe geprobt, ohne dass es zu einer Polarisation zwischen künstlerischer Qualität und Berufspraxis käme, wie wir das jetzt hier so manchmal etwas ironisch vernehmen können.
Ja, ich möchte das ergänzen. Es gibt ein nettes kleines Büchlein aus England, das heißt Making Music Work, und das umfasst Kurse oder Kursbeschreibungen und Fähigkeiten, die man genau in diesen Transferable Skills erreichen soll, die abgesprochen sind zwischen 4 Musikhochschulen in Großbritannien. Und das gibt es, ich glaube, das ist vor 2-3 Jahren publiziert worden. Das ist das Arbeitsmaterial der dortigen Musikhochschulen. Das ist überhaupt gar nicht irgendwie witzig oder lächerlich, sondern das gehört mit zum Job. Aber ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Herr Rietschel vorhin sagte. Natürlich, die künstlerische Ausbildung ist natürlich etwas ganz Wesentliches. Mit der steht und fällt natürlich auch der Marktwert. Ohne künstlerische Kompetenz hat man auch nichts zu verkaufen. Andererseits muss der beste Musiker auch dafür sorgen, dass er gehört wird. Und deswegen brauchen wir diese Kompetenzen. Ein anderer Aspekt scheint mir wichtig zu sein. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind andere Berufe, für die die Musikhochschule ja auch ausbildet. Das ist der Beruf des Instrumentalpädagogen oder Instrumentalpädagogin, Frühförderung, Früherziehung an manchen Musikhochschulen. Und hier, denke ich, muss man auch noch mal hinschauen, denn diese Ausbildungszweige haben ein zu schlechtes Image. Denn die Musiklehrer, die Musikinstrumentalpädagogen, die sorgen dafür, dass die künftigen Konzerthörer, die künftigen Instrumentalschüler wieder vorhanden sind. Die sind ganz wesentliche Kulturträger auch. Und das Image oder die Wertschätzung der pädagogischen Arbeit, der instrumentalpädagogischen Arbeit, muss einfach eine andere sein. Wir können uns nicht nur orientieren an einem Solisten oder einem Orchestermusiker. Etwas anderes, was mir auch sehr wichtig erscheint, ist die musikalische Früherziehung. Das genießt einen sehr schlechtes Image an den Musikhochschulen. Es ist aber etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Leute kompetent dafür ausgebildet werden, dass sie die Kinder an die Musik heranführen. Denn sonst sind wir selber schuld, wenn wir den Abbruch des Konzertpublikums beklagen müssen, dass immer weniger junge Leute in Konzerte gehen. Hier muss man langfristig denken und auch dafür sorgen, dass die musikpädagogischen Berufe, Instrumentalpädagoge, Gesangspädagoge, einfach ein besseres Image innerhalb der Hochschule genießen.
Völlig richtig, da haben, behaupte ich mal und stänkere weiter, die deutschen Musikhochschulen 20, 30 Jahre lang vollkommen geschlafen. Sie haben falsch gewertet und ich verdichte das noch ein bisschen. Ich behaupte mal, sie sind eigentlich überflüssig. Ein blühendes Musikschulwesen und bestens qualifizierte Privatmusikerzieher sorgen ohnehin für eine solide Qualifikation am Instrument. Eigentlich ist der Spitzensolist ein Lehrberuf bei einem gepflegten Meister, der ihn persönlich coacht, prima begleitet. Und hinterher die Zusatzqualifikationen, die werden von den überall aufblühenden Orchesterakademien übernommen, die die Instrumentalisten solide auf ein Orchester vorbereiten. Wozu denn dann noch Musikhochschulen, Thomas Rietschel?
Ich finde, man muss es so sehen, man muss den Auftrag der Musikhochschule neu definieren. Oder vielleicht war es unbewusst bisher auch schon so gedacht. Ich glaube, dass die Musikhochschulen eine große Verantwortung für die, ich würde es nennen, Musikalisierung der Gesellschaft haben. Und dass das ein ganz zentraler Auftrag ist. Das heißt, wir haben dafür zu sorgen, auch als Musikhochschulen uns dafür verantwortlich zu fühlen, dass es auch in 20 Jahren noch ein Musikleben gibt. Denn die Leute, die wir heute ausbilden, die die Musikhochschule jetzt verlassen, die zu uns kommen, das sind die, die in 20 Jahren das Musikleben bestimmen. Und Musikalisierung der Gesellschaft, da stimme ich Ihnen, Herr Gembris, völlig zu. Das ist viel, viel mehr als die Künstler, die auf dem Podium stehen. Da gehören, also wir müssen sozusagen ein Bild eines Musikers auch entwickeln. Und mein Bild ist der Musiker, der in der Gesellschaft lebt, der unter den Menschen lebt, in einem kleinen Ort, der dort auch den Kirchenchor dirigiert, der die Kammermusikreihe organisiert, der gleichzeitig sein eigenes Ensemble hat und vielleicht noch irgendwo bei seinen Mucken dort und dort spielt. Und das sind diejenigen, die Musikleben lebendig halten. Und das ist eine unserer Aufgaben, dafür zu sorgen, dass es genügend solcher Menschen gibt.
Und das bedeutet, dass Sie tatsächlich Zusatzqualifikationen vermitteln, dass Sie Praxisbezüge herstellen. Wo sind da die qualifizierten Lehrer? Wo sollen die herkommen, Herr Gembris, Frau Hauser-Schmolk, Herr Rietschel? Sind das dann beispielsweise erfolgreiche BWLer, die den Musikern beibringen, wie sie ihre Steuererklärung ausfüllen sollen? Sind das andere Formen von Lebenshelfer, die faulen Musikstudenten mit dem Schuhlöffel ins Berufsleben helfen?
Naja, es gibt bestimmt ein paar gute Ideen, da braucht man gar nicht so weit wegzugehen. Beispielsweise bietet sich doch an, dass die Musikhochschulen zum Beispiel die örtlichen Musikschullehrer gelegentlich mal einladen in die Musikschule, um aus der Praxis berichten zu lassen, um den Studierenden auch ein realistisches Bild zu vermitteln. Ein anderes Beispiel wäre, die ehemaligen der Hochschule zu pflegen, die Absolventen oder Alumni, und regelmäßig mit ihnen Treffen zu machen und sie aus der Praxis berichten zu lassen. Zum Beispiel kann man auch Leute, wenn sie in besonderen Funktionen sind, als Mentoren anstellen oder Lehraufträge geben, wie auch immer. Es gibt selbst im Bereich der Musik genug Kompetenz, eben halt außerhalb der Schule, in den Musikschulen, in den Orchestern, beispielsweise, wo man Leute heranholen kann. Darüber hinaus kann man sicher im Bedarfsfall auch Leute aus der Wirtschaft heranziehen oder jemand wie Sie, die Musiker-Coaching macht und eben in diesem Bereich absolut professionell ist. Ich denke, man kann ja nicht ein Rezept wählen, sondern man muss auf verschiedenen Ebenen arbeiten.
Thomas Rietschel, wie sieht das praktisch aus bei Ihnen? Wie wird es aussehen?
Also ich will das einfach ergänzen. Also ich finde das, was Sie sagen, völlig richtige Beispiele. Ich würde aber auch sagen, wir müssen auch, zum einen müssen wir natürlich auch unsere Lehrenden überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und das heißt für mich auch Konsequenzen, auch mal für die Berufungspolitik. Also wir müssen auch überlegen, nach welchen Kriterien suchen wir eigentlich jemand aus, der hier als Lehrender kommt, der ja dann auch als Meister sowas wie eine Vorbildfunktion hat und ganz wichtig ist für die Studierenden. Gutes Beispiel hier in Frankfurt, wir haben hier das Ensemble Modern sitzen. Das sind ja sozusagen genau die Freiberuflichen, die spielen in verschiedenen Ensembles, die sind kreativ im Bereich neuer Musik, die sind ihre eigenen Gesellschafter in ihrem Ensemble. Das ist ein ganz anderer Typ von Musiker und ich denke, man sollte bei der Auswahl von Lehrenden vielleicht auch solche Aspekte mit berücksichtigen.
Ich denke, dass sich der ganze Musikmarkt sehr strukturell verändern wird, dass sehr viel mehr freiberufliche Tätigkeiten in Zukunft gefragt sind oder möglich sind und dass diese Freiberuflichkeit auch nicht mehr als Schreckgespenst dienen darf, dass der schönste Beruf vielleicht war, vielleicht bisher im Orchester zu landen, weil es der sicherste war, aber es gibt so viele interessante Tätigkeiten im Musikerleben, die ganze zeitgenössische Musik, die alte Musik, und die gesamte Kammermusik und die Solisten sowieso, aber da landen die wenigsten, funktioniert seit eh und je freiberuflich. Und auch ein großer Teil der pädagogischen Tätigkeit funktioniert freiberuflich. Und da eine Kombination zu finden, da muss man auch wieder nicht so weit gehen. Da kann man zum Beispiel denken an die Academy of St. Martin in the Fields in London. Das ist ein Orchester aus 100% freiberuflichen Musikern, wo sich sehr viele Streichquartette aus dem angelsächsischen Markt vereinen. Und die spielen einfach alle gemeinsam im Orchester, aber jeder hat sein Streichquartett nebendran. Sehr viele von diesen Musikern unterrichten auch leidenschaftlich gerne. Und das ist dann das positive Patchwork. Bei uns hat man immer noch so ein bisschen im Kopf, Patchwork, das ist die geschiedene Familie, die unfreiwillig getrennte irgendwie. Und dort ist es ein positives Puzzle oder Patchwork oder wie immer man das auch nennen will. Und da muss, denke ich, auch viel psychologische Arbeit geleistet werden in der Hochschule selbst durch die Professoren an die Studenten.
Ja, ich kann das nur voll unterstützen, aber auch gleich auf ein Problem hinweisen. Das Problem besteht nämlich darin, oder ein wichtiges Problem besteht in meiner Sicht darin, dass bei uns in der Gesellschaft durch die Medien vor allem das Bild des Musikerstars geprägt wird, der solistisch häufig tätig ist, ungeheuer viel Geld verdient und ein glamouröses Leben führt. Und das ist das, was wir in den Medien mitbekommen. Und das prägt halt doch sehr, sehr stark auch die Motivation von vielen Studierenden vermutlich. Aber dieses Bild, das ist eigentlich ein Bild, was nur eine ganz, ganz kleine Spitze trifft. Und darunter befindet sich ein riesengroßer Eisberg. Und unsere Aufgabe besteht auch darin, ein realistisches Bild vom Alltag der meisten Musiker zu vermitteln. Und das besteht genau in dem, was Sie gerade geschildert haben.
Ich meine, dieser Eisberg ist ja gerade der vitale Teil des Musiklebens, der ja unter der Medienspiegeloberfläche wächst und wirkt. Das ist der Vulkan.
Wenn man dann einen Vergleich aus dem Sport heranzieht, es gibt ja nicht nur die Bundesliga, es gibt unzählige Fußballvereine und gäbe es die nicht, dann gäbe es auch die Bundesliga gar nicht. Ja.
Trotzdem, die Realität an unseren Musikhochschulen ist, dass sehr profilierte, sehr gute Professoren für einzelne Instrumentalbereiche sehr viel Zeit der Studenten in Anspruch nehmen. Wie will man das ausbalancieren mit all den Zusatzaufgaben, die jetzt auf die Musikhochschulen zukommen, dass auf der einen Seite das Hauptfach, das Instrument, die Stimme nicht zu kurz kommt und auf der anderen Seite diese ganzen anderen notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten eben so vermittelt werden, dass sie auch wirklich wirksam sitzen, dass sie professionell eingesetzt werden können und nicht nur Beiwerk, Beiware, Rettungsring sind. Wie soll das funktionieren? Bedarf das nicht einer völlig neuen Definition eigentlich des Studiums, Herr Gembris?
Ja, ich denke, man muss an dem gesamten System ansetzen. Es ist ja nicht nur so, dass nur die Musikhochschulen in der Bringschuld wären, sondern es beginnt eigentlich viel früher. Es beginnt in den Köpfen der Studierenden, die manchmal mit falschen Erwartungen an die Musikhochschulen kommen. Und es kommt darauf an, denen auch ein realistisches Bild vom Musikerberuf und seinen Möglichkeiten und auch von seinen Grenzen zu vermitteln. Und das fängt meiner Meinung nach bereits in den Musikschulen an, bei den Instrumentallehrern oder Instrumentallehrerinnen, die ihre Studierenden, ihre Schüler auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten und sie zur Musikhochschule hinschicken. Es muss schon ganz am Anfang des Instrumentalunterrichts auch ein für diejenigen, die professionelle Musiker werden wollen oder das überlegen, ein reelles Bild vermittelt werden. Das fängt vor der Musikhochschule an und muss die Studierenden mit umfassen.
Thomas Rietschel, Sie sind ja gerade dabei, Ihre Hochschule umzubauen. Geht das, ich merke schon, es geht nicht leicht. Wahrscheinlich gibt es da auch eine ganze Menge Widernisse jetzt im administrativen, sprich im politischen Partnerbereich. Das sind ja sehr langsam funktionierende Organismen, möchte ich es mal höflich nennen. Aber auch innerhäuslich wird ja einiges zu tun sein. Und ich bin sicher, Sie haben da schon ein paar konkrete Vorstellungen. Darf man da was erfahren?
Also ich will die Hochschule nicht umbauen, sondern ich habe gewisse Vorstellungen und Ziele und ich möchte einen Prozess in Gang setzen, dass man darüber redet und gemeinsam versucht, einen neuen Weg zu finden. So rum.
Also diese Diskussion will ich auch überhaupt nicht vorgreifen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie ein paar eigene Vorstellungen haben, die könnte ich ganz gut hier brauchen.
Ja, die kann ich natürlich schon sagen. Ich habe schon ein paar Ideen. Also die haben was, die haben was zu tun mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit Auftrag der Hochschule Musikalisierung der Gesellschaft. Und das hat natürlich viele Aspekte auch, wo unsere Hochschule steht. Ich finde auch, dass unsere Hochschule sich auch einmischen muss. Uns geht es was an, wie die Situation der musikalischen Bildung in den Schulen ist. Das ist unsere Zukunft, also da müssen wir uns drum kümmern. Und im Inneren, denke ich, da sind aber ganz viele Dinge eigentlich jetzt schon gesagt worden. Also es ist diese Veränderung des Musikerbildes. Also ich glaube, das ist etwas, an dem müssen wir arbeiten, das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, vielleicht, das weiß ich nicht, das muss ich in dem Prozess rauskommen, der Diskussion, dass die Selbstständigkeit vielleicht auch schon mit dem Beginn des Studiums beginnt. Also
die Selbstständigkeit des Studenten.
Modularisierung heißt, wir legen am Anfang fest, wir sagen hier, am Ende deines Studiums, nach 5 Jahren oder 8 Semestern musst du das und das und das können. So, jetzt mach dein Studium selber. Wir werden dich begleiten, indem wir dich regelmäßig Prüfungen und sonst was haben. Du kriegst eine Rückkopplung. Aber wie du dein Studium organisierst, das machst du selber. Und hier ist das Angebot an der Hochschule. Das ist im Grunde genommen eigentlich schon der Einstieg in den Musikerberuf, dann, wenn man Student ist. Und das würde dann auch den Weg eröffnen, dass auch jeder seinen individuellen Weg finden kann. Und es beschneidet nicht unsere Freiheit, die wir als Kunsthochschule auch brauchen. Nämlich die Freiheit, dass wirklich man auch Irrwege mal gehen kann, dass man was ausprobieren kann, dass man die Breite an verschiedenen Dingen auch mal nippt. Es gibt ja Leute, die sind so, und es gibt welche, die gehen ihren geraden Weg. Und da muss für jeden dieser Weg möglich sein.
Bedeutet das nicht auch, dass sich Musikhochschulen auch kulturpolitisch, regionalpolitisch viel stärker profilieren und einbringen müssen? Bis jetzt sind es ja oft Institutionen, die auf schäbigen Plakaten alle Vierteljahre mal ein langweiliges Konzert ankündigen und so in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten und sonst nicht.
Jetzt muss ich protestieren. Also Konzerte in der Musikhochschule sind nie langweilig. Das sind die tollsten Konzerte, die es gibt, weil da spielen junge Leute und die spielen mit Herz und Seele. Und was Besseres gibt es nicht. Da pfeife ich auf vieles, was es in der alten Oper gibt. So, das ist das eine. Das hört man ja nicht in Hessen, wenn ich das jetzt sage. Das hört man ja nur in Bayern. Das zweite ist, natürlich müssen sich die Hochschulen einmischen. Also ich glaube, es gibt, sage ich jetzt einfach mal für Hessen ganz selbstbewusst, es gibt keinen Ort, wo sich so viel musikalische Kompetenz bündelt wie an dieser Hochschule. Wenn also in der Politik oder in der Gesellschaft musikalische Fragen verhandelt werden, dann denke ich, sollte die Hochschule sich dazu äußern und da auch präsent sein.
Herr Gembris, wie ist das in Paderborn?
In Paderborn haben wir ja keine Musikhochschule, sondern eine Universität und eine eher technisch, naturwissenschaftlich, Informatik ausgerichtete Universität.
Aber Sie leiten das Institut für musikalische Begabungsforschung, ja, und haben sicher Einblick in zahlreiche Institutionen, die hochschulähnlich musikalisch lehren und arbeiten.
Ja, also ein wichtiger Aspekt, den ich persönlich jetzt auch mit meinem Institut befördern möchte, ist die Lebenszeitperspektive der musikalischen Bildung, der Entwicklung der musikalischen Aktivitäten. Das bedeutet, dass wir, wenn wir über Hochbegabung sprechen beispielsweise, nicht nur Wunderkinder, sogenannte Wunderkinder im Auge haben dürfen, sondern auch die Frage, wie entwickeln sich diese Hochbegabungen weiter oder auch welche, die nicht so in Anführungsstriche hochbegabt sind. Und welche musikalischen Lernfähigkeiten haben wir im Erwachsenenalter? Welche Lernfähigkeiten oder musikalischen, künstlerischen Bedürfnisse haben wir noch auch im Alter? Auch die ältere Generation hat musikalische Bedürfnisse. In diesem Zusammenhang muss man sich klar machen, dass wir im Jahr 2000 etwas über 17 Millionen bis 18-Jährige hatten, aber über 19 Millionen über 60-Jährige. Das heißt, der Anteil der älteren Bevölkerung wird immer größer, auch damit und der jüngeren immer kleiner. Das heißt, das klassische Klientel der Musikpädagogik schrumpft. Auf der anderen Seite entsteht ein großes Potenzial von Erwachsenenalter, von älteren Leuten, die auch musikpädagogisch, sage ich mal, bedient werden wollen oder kulturell oder musikalisch. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den wir zum Beispiel im Hinblick auf die Musikpädagogik im Auge haben müssen. Ein anderer Gesichtspunkt, der mir wichtig ist, ist die Ganzheitlichkeit der musikalischen Ausbildung. Es geht nicht nur darum, im Künstlerberuf, und da sind wir jetzt gerade auch bei dem, was wir besprechen, dass man allein sein Instrument beherrscht, sondern man braucht auch bestimmte Persönlichkeitsaspekte, um als Künstler durchhalten zu können. Wir haben vorhin über ganz rein technische Dinge gesprochen, über Organisationsvermögen, Networking, rein praktische Dinge. Man braucht auch emotionale, soziale Kompetenzen. Man braucht ein Netzwerk von Leuten, die einen, das einen auffängt, wenn es einem auch zum Beispiel künstlerisch nicht so gut geht. Auch, also dieser rein künstlerische Aspekt ist ein wichtiger Teil der Persönlichkeit, aber wir müssen auch andere ganzheitlich erfassen, die dazu dienen, dass man erfolgreich auch über eine längere Zeit ist.
Thomas Ritschel, daraus ergeben sich bereits 3 oder 5 neue Studiengänge, die es an Ihrem Haus bis jetzt noch nicht gibt. Also einmal im Bereich der Seniorenpädagogik, der vielleicht wieder Einsteigerkurse. Andererseits ist es so, dass es an anderen Universitäten in bestimmten Studienrichtungen schon große Unzufriedenheit unter den jugendlichen Studenten gibt, weil sehr viele Silberköpfe die Hörsaalplätze wegnehmen. Ich meine das jetzt aber ganz liebevoll, auch eine Möglichkeit, ja, Generationen zu versöhnen, wieder zueinander zu bringen. Die Musikhochschule vielleicht als ein soziales Trainingscenter, als ein Überlebenstrainingscenter in einer eher kulturfeindlichen Zeit?
Schwierige Frage.
Ist doch ganz einfach.
Ja, natürlich. Da kann ich nur sagen, ja. Ja, natürlich. Und ich glaube auch, ich finde, man darf das auch nicht larmoyant sehen, sondern ich sag mal, wenn ich mir die gesamtgesellschaftliche Situation anschaue, wie sich die Strukturen von Arbeitsplätzen auch verändern, dann sind wir nicht alleine, sondern das ist doch das, wenn ich woanders hinschaue, in andere gesellschaftliche Bereiche, wie sich da Berufe entwickeln, dass man sagt, in Zukunft wird es sowieso für jedes Mitglied unserer Gesellschaft in 10 Jahren nicht anders sein, als dass der alle 5 Jahre seinen Beruf wechselt. Warum sollten jetzt die Musiker da plötzlich woanders stehen? Im Grunde genommen sehe ich uns auch da im Zusammenhang mit einer ganz großen Entwicklung.
Völlig weg also vom Musikbeamtentum hin zu selbstständigen, eigenständigen Persönlichkeiten, die auch für sich selber Verantwortung übernehmen, die ihre eigenen Wege suchen. Und dabei kann dann zum Beispiel so ein individuelles Coaching, wie es Frau Hauser-Schmolk anbietet, helfen. Wie erleben Sie denn bisher die Studenten, die so auf Sie zukommen? Sind die vorbereitet auf so eine Existenz?
Die zu mir kommen, die haben natürlich eine große Motivation, weil sie mich ja auch dafür bezahlen müssen. Also die kommen auf Empfehlung von irgendjemand zu mir und da sind gerade die Jungen sehr motiviert.
Motiviert bedeutet aber nicht unbedingt bewusst und selbstbewusst.
Die sind in der Regel schon sehr, sehr selbstbewusst und wollen... Ja, sind selbstbewusst musikalisch und selbstbewusst als Menschen. Das sind die bisher kommen, vor allen Dingen welche, die im solistischen Bereich ihren Weg suchen und zum Teil eben die ersten Schritte auch erfolgreich getan haben und jetzt die ganze Situation konsolidieren wollen.
Demnächst ein Studiengang an der Frankfurter Musikhochschule ohne extra Cash. Ein Baustein einer neuen Musikhochschulform, Thomas Ritschel?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also das finde ich auf jeden Fall, dass das wichtig ist. Und ich will auch versuchen, das, was wir jetzt, dieses Konzept, was Frau Hauser-Schmolk vorgeschlagen hat, dass wir das machen, weil ich auch glaube, dass es ein sinnvoller Weg ist. Gerade dieses entspricht im Grunde genommen der Ausbildung an der Musikhochschule mit dem Hauptfachlehrer, aber dann auch eine individuelle Beratung. Und das entspricht, glaube ich, auch der Komplexität des Arbeitsmarktes.
Die Musikhochschulen sind in Bewegung, sie entwickeln sich. Vielleicht sind sie sogar Vorkämpfer und Vorreiter eines neuen und eines, wie ich finde, sehr humanen universitären Verständnisses. Das war Taktlos Nummer 84. Besuchen Sie unsere Website www.nmz.de/taktlos mit bald 100 Stunden Real Audio mit vielen Kommentaren. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Katrin Hauser-Schmolk, Heiner Gembris und Thomas Ritschel und natürlich an die Musiker hier von der Hochschule. Die technische Realisation besorgten Wolfgang Bernhard, Christian Meicher und Adrian Eichmann, die Regie Christoph Stechbart. Die Redaktion hatte Wolf Löckle. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geißler, Simon Bernstein und Michael Feil, auch Studenten hier an der Hochschule, spielen noch ein Stück von Steve Reich und zwar auf 2 Marimbas.